SBS in deutscher Sprache. Sie hören SBS Radio rund um Australien mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein Gast aus unserer Community, Erika Kimpton. Sie war 9 Jahre lang unsere Schweizer Honorarkonsulin in Victoria, wo sie auch mit den Schattenseiten des Lebens in Berührung kam. Ein 81-jähriger Tourist zum Beispiel, der am Flughafen Tullamarine geschnappt wurde, mit 3,4 Kilogramm Eis im Gepäck. Außerdem wird sie uns von ihrer Liebe zur Oper erzählen und von ihrer Karriere als Innenarchitektin. Ein Beruf, der, als Kimpton die Innenräume des ersten Hochhauses an der St. Kilda Road gestaltete, ausschließlich von Männern beherrscht war. Ich begrüße im Studio bei SBS Erika Kimpton. Guten Abend.
Guten Abend.
Erika, Sie sind eine ausgebildete Innenarchitektin aus der Schweiz, aus der Hauptstadt, ja. Bern, und sind seit bald 50 Jahren in Australien. Sie arbeiten jetzt vor allem auch für eine Organisation, die heißt City Opera. Was machen Sie da?
Also, da bin ich dazugekommen. Ich kenne die frühere Vorstandsperson von der City Opera und vor etwa 6 Jahren hat sie mich angerufen und hat gesagt, du bist doch irgendwie Zeichnerin. Und habe ich gesagt, ja, wieso? Und fragt sie, und was verstehst du von Bühnenbildern? Ich habe gesagt, alles, was ich wissen muss. Und dann sagt sie, wunderbar, dann kannst du unsere Bühnenbildnerin werden. Wir können dich zwar nicht bezahlen. Ich habe gesagt, nichts würde mir mehr Freude machen, als mit der Open Company zu arbeiten.
Weil Opernmusik ein bisschen ihr Hobby ist, oder?
Ich würde eher sagen Passion. Seit ich 5, 6 Jahre alt war, ging ich schon damals in die Oper. Zuerst mit meiner Mutter natürlich in Bern und dann auf der ganzen Welt. Ich bin in allen großen Opernhäusern gewesen für Vorführungen.
Haben Sie Vorlieben? Französische Oper, deutsche
Italienisch.
Oper?
Italienisch. Und unsere City Opera, im Moment konzentrieren wir uns auf das italienische Repertoire. Also Verdi, Rossini, Donizetti, alle italienischen Komponisten. Und wir singen auch in der Originalsprache.
Und City Opera ist also eine Stiftung. Sie kriegen keine Unterstützung vom australischen Staat oder vom Bundesland von Victoria?
Nein, wir bekommen überhaupt keine Unterstützung, außer von Privatpersonen. Da haben wir einige, die uns unterstützen. Aber alle Open Companies, die haben nie genug Geld. Zum Beispiel nur eine Oper aufzuführen, müssen wir wenigstens $150.000 in der Bank haben, bevor wir überhaupt anfangen können.
Warum so teuer?
Ja, erstens mal, das Theater muss natürlich gemietet werden und das ist teuer. Dann muss ein Orchester mit wenigstens 50 Leuten, Musikanten natürlich, ein Dirigent und dann die Sänger, die Soloisten und dann der Chor. Also das ist eine Bühnenbilder, ja, die mache ich, wie gesagt, und ich werde nicht bezahlt, aber das ist mir gleich.
Das Bühnenbild ist kostenlos, das ist das mit dabei.
Das heißt, dass die Entwürfe und so, das ist kostenlos. Aber wenn ich Material brauche, dann kann ich natürlich City Opera fragen, dann bezahlen sie mir das zurück. Aber nur, was ich für Auslagen habe. Und ich versuche natürlich, so wenig wie möglich für Bühnenbilder auszugeben. Und heute kann man das sehr minimalistisch machen. Und das macht Spaß.
Die Sängerinnen und Sänger sind Nachwuchstalente oder schon arrivierte Profis?
Beides. Unsere City Opera ist bekannt, dass wir jungen Opernsängern eine Chance geben. Und dann je nachdem nehmen wir sie und dann je nachdem, was wir für Rollen haben. Zum Beispiel der Artistic Director, Conductor, der hört sich die Leute dann an, sagt, ja, ich will diese Person für zum Beispiel Trovatore oder diese Person für Othello oder diese Person für Ariadne. Und dann so kommt dann die Gruppe zusammen und dann eben noch der Choir.
Wie wichtig ist es, dass sie auch sprachlich sattelfest sind, die Sänger, gerade bei den Australiern?
Ja, die müssen das natürlich lernen, Italienisch oder Französisch oder Deutsch. Vor 2 Jahren, glaube ich, hatten wir Ariadne auf Naxos und das ist natürlich Deutsch, Richard Strauss. Also die müssen das einfach lernen. Aber wenn, ich weiß nicht, gehst du auch in die Oper? Ja, okay. Wenn du hörst ja die Musik und die Sänger, aber die Worte verstehst du ja so oder so nicht. Ob das jetzt Englisch, Französisch oder Italienisch ist, weniger. Und deshalb hat man natürlich die Surtitles. Was heißt das auf Deutsch?
Die eigentlich Übertitel, aber eigentlich sind es Untertitel, aber in der Oper sind sie meistens oben.
Ja. Mhm. Surtitles oben, Obertitel. Und dann kann man natürlich, aber wenn Sie interessiert sind an Oper, die Worte sind schon wichtig, aber es ist ja die Musik eigentlich, was wichtiger ist.
Das gibt mir das Stichwort. Das ist Zeit für Musik, vielleicht ein Ausschnitt aus einer Oper. Was könnte ich da an dieser Stelle spielen? Was würde Ihnen gefallen?
An dieser Stelle, meine Lieblingsaria kommt von La Fille du Régiment, Französisch. Und die Aria heißt Ah, mes amis, ah, meine Freunde. Ja.
Wunderschön. Ah, mes amis aus La Fille du Régiment mit Jonas Kaufmann und Juan Diego Flores. Und das ist natürlich von Donizetti. Gewünscht von unserem Profilgast heute Abend, Erika Kempten, eine Schweizer Innenarchitektin seit den 60er Jahren in Australien. Kam damals mit dem Schiff. Wie war das?
Eine lange Reise. Auch, ja, natürlich.
Das war bedeutend länger als heute Einwanderer kommen.
Ja, sicher. Ich glaube, das war etwa, ich weiß nicht, 3,5 Wochen oder so.
Warum sind Sie ausgewandert damals?
Ich wollte die Welt sehen. Hatte fertig studiert und dann wollte ich einmal ein bisschen weg von zu Hause. Und ich hatte wirklich nur im Sinn, so 1-2 Jahre hier zu bleiben. Ich bin dann fast 3 Jahre geblieben. Und das war wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Ich bin dann zurückgegangen nach Europa, arbeitete ich in Düsseldorf, 6 Monate oder so. Und dort ging ich natürlich auch in die Oper. Und da hat eine Frau gesungen, eine Australierin. Ich habe die Frau nicht gekannt und ich habe sie dann hier kennengelernt vor etwa 20 Jahren. Und sie hat mich dann in die Open Company eingeführt hier. Als Bühnenbildnerin und im Vorstandsrat.
Ah, schön. Und haben Sie ihr damals die Geschichte erzählt?
Ja, als ich sie dann kennenlernte, dann sagte ich, der Name kommt mir bekannt vor. Was haben Sie gemacht? Und dann sagt sie, sie war Opernsängerin. Da habe ich gesagt, ja, ich habe sie gehört, 1970 in Düsseldorf haben sie Aida gesungen. Und sie hat gesagt, und das weißt du noch? Ja, das weiß ich noch. Also heute singt sie natürlich nicht mehr. Die Dame ist schon lange in Pension, wenn du so willst. Aber das war meine Introduction to City Opera, eventually.
Ja. Und dann die zweite sozusagen Auswanderung Anfang der 70er Jahre. Wie kam das?
Ja, dann habe ich gedacht, ich wollte eigentlich wieder zurück nach Australien kommen. Ich hatte einen guten Job hier, ich hatte zwar auch einen guten Job in Düsseldorf, aber ich hatte einen guten Job hier mit einem Architekten und der hat mich angestellt. Wahrscheinlich eines der ersten Hochhäuser in St. Kilda Road hatten wir das Projekt, unser Büro. Und ich wurde angestellt, um alle Innenausbauten zu machen für die 8 Stockwerke. Ich habe dann gearbeitet Tag und Nacht und schlussendlich war das alles fertig. Und dann sagte der Boss, ja, jetzt kannst du auch noch die Eröffnung organisieren. 100 Personen für Lunch. Ich hatte ja keine Ahnung, aber ich habe es gemacht. Und einen Tag vor der Eröffnung sagte ich zu meinem Boss, Chef, was soll ich morgen anziehen? Etwas ein bisschen Besseres als nur Jeans und so. Und sagte, nein, wieso? Habe ich gesagt, ja, morgen ist doch die Eröffnung von diesem Bürogebäude. Ich sagte, ja, aber du bist ja nicht eingeladen.
Oh.
Nur Männer. Das war Ende 1960er Jahre oder 1970, ich weiß nicht mehr genau. Ich war natürlich nicht beeindruckt davon. Die Lehrlinge im Büro, die Hochbauzeichner-Lehrlinge, die durften alle gehen. Und ich habe gearbeitet wie ein Sklave für ein Jahr. Und ich durfte nicht gehen, weil ich eine Frau war.
Eieiei. Hat sie das zu einer Feministin gemacht? Sind Sie eine Feministin?
Nein, würde ich nicht sagen. Natürlich, ich verteidige die Rechte für Frauen. Für Domestic Violence zum Beispiel, da habe ich überhaupt keine Geduld. Aber da müssen wir als Frauen, wenn wir Söhne haben, muss man diesen Söhnen beibringen. Physical Violence ist nie akzeptiert. Und schon gar nicht gegen Frauen.
Denken Sie, dass das in Australien ein größeres Problem war oder ist verglichen mit zum Beispiel der Schweiz?
Ich glaube schon, ja. Also ich gehe regelmäßig zurück in die Schweiz. Meine Tochter wohnt schon lange dort, eine meiner Töchter. Ich kenne mich heute noch aus, lese auch Schweizer Zeitungen, ich bekomme Informationen von der Schweiz und so. Ich würde sagen, hier ist es schlimmer, ja.
Wie erklären Sie sich das? Ist das so eine Macho-Eigenart, Macho-Kultur der australischen Männer?
Ja, also wenn du zum Beispiel Fußball ansiehst.
Also AFL.
Mhm. AFL, ja. Mhm. Das für mich ist das der schlimmste Sport. Und da sieht man die Männer, die großen Macho-Männer. Und ich glaube, die werden ja so erzogen. Du musst Fußball spielen, wenn du ein Australier bist, ja. Ich glaube aber auch, dass Alkohol sehr viel damit zu tun hat. Und Australien hat ja eine Tradition, viel trinken. Nicht nur trinken, sondern viel trinken. Und das verändert natürlich, das kann auch Frauen verändern. Ich würde nicht sagen, dass Frauen nie zu Physical Violence greifen. Es gibt auch Frauen, aber weniger, viel weniger als Männer.
Mhm. Kennen Sie aus Ihrem Bekanntenkreis Frauen, die Opfer waren häuslicher Gewalt?
Ja, kenne ich ein paar. Zum Beispiel im Moment eine sehr gute Freundin von mir, ihre Tochter, die ist jetzt vor Gericht eben, weil der Mann sie ständig wieder abgeschlagen hat, mit oder ohne Alkohol, einfach wenn er Lust hatte oder wenn sie nicht machte, was er wollte. Und das ist ja oft das Problem. Dass der Mann sagt, du machst das, und die Frau sagt, nein, ja, dann ist das einfach, diese Frau ein bisschen rumzuschlagen, ja.
Ist es immer körperliche Gewalt oder?
Es kann auch wörtlich sein natürlich. Das ist nicht immer nur körperlich. Körperlich ist, ja, die Frauen, die werden Australien, soviel ich weiß, wären 1,7 oder so Frauen pro Woche von ihrem Mann oder Partner umgebracht. Die Statistik kannst du dann noch nachsehen, aber ich glaube, das stimmt. Das ist natürlich viel, auch wenn wir eine große Bevölkerung haben, aber das ist immer noch viel. Und ständig werden Frauen umgebracht, auch von anderen Männern, meistens von Männern. Also da ist schon irgendwie, ja, diese Macho-Kultur, ich glaube, die ist einfach immer noch da. Die war schon vor 50 Jahren da. Und da hat sich wenig geändert.
Wir sprechen mit Erika Kempten, Bühnenbildnerin von City Opera und eine ausgebildete Innenarchitektin, die viele, viele Jahrzehnte in Australien in diesem Beruf gearbeitet hat. Kommt aus der Stadt Bern in der schönen Schweiz und hat 3 Töchter und einen Sohn. Darüber sprechen wir dann noch. Aber vielleicht wieder ein bisschen Musik. Was darf ich spielen diesmal?
Was du möchtest, ein bisschen Chopin?
Ja.
Ja, eine Etüde?
Dann spielen wir das, aber zuerst noch dies. Opus 10, Nummer 3 von Frédéric Chopin, gewünscht von unserem Profilgast heute Abend, Erika Kempten, aus ursprünglich der Schweiz, aber sie lebt in Melbourne. Chopin, gefällt Ihnen auch überhaupt so die Musik, die Künste, die Kultur?
Überhaupt, ja, klassische Musik. In erster Linie klassische Musik. Damit bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hat Klavier gespielt jeden Tag. Ich habe Geige gespielt, habe ich angefangen mit, weiß nicht mehr, 8 Jahren oder so. Und dann bin ich auch eine Zeit lang, habe ich hier in einem Amateur-Sinfonieorchester gespielt. Und schließlich musste ich etwas aufgeben. Ich arbeitete, ich hatte 4 Kinder und etwas musste ich aufgeben damals. Und dann habe ich leider aufgehört, Geige zu spielen. Ich bereue das zwar, aber das ist jetzt einfach so. Aber ich liebe klassische Musik, ja, Oper, klassische Musik.
Aber wenn man was verliert, wenn eine Tür zugeht, dann geht eine andere vielleicht auf. Und das bringt mich zu einem Thema, was in Richtung Arbeit für die Community zielt. Sie waren nämlich viele Jahre die Schweizer Honorarkonsulin,
ja,
in Victoria. Wie kamen Sie dazu?
Okay, da hat mich eines Tages der Generalkonsul damals hat mich angerufen. Ich habe schon jahrelang immer die Büros gemacht für das Konsulat und auch die Residenz. Die haben wir damals 1991 gekauft. Und da war ich dabei, als man die gekauft hat. Und dann mit dem damaligen Generalkonsul. Und dann haben wir auch eine große Renovation gemacht. Und ich habe alle Generalkonsule gekannt.
Das war in der St. Kilda Road, nicht wahr?
Ja, ja, ja. Die haben zweimal sind sie umgezogen und da musste ich immer das organisieren. Und dann eines Tages hat mich der Generalkonsul angerufen, 2005. Ich kannte ihn natürlich sehr gut und sagte, kannst du in mein Büro kommen? Ja, okay, ich ging, sage ich, was ist los? Sagte, ja, wir machen das Konsulat zu. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, ja, was passiert denn mit uns Schweizern, wenn wir kein Konsulat mehr haben? Und sagte, wir werden einen Honorarkonsul suchen, finden. Wieso bist du interessiert? Habe ich gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur wissen, was passiert. Er sagte, ja, aber wenn du interessiert bist, sage ich, dann musst du mir zuerst sagen, was ich machen muss. Wenn ich immer höflich und anständig sein muss und niemals etwas sagen darf, was man nicht sagen darf, im öffentlich, und hatte gesagt, ja, so irgendetwas, ja. Anyway, ich habe mich dann angemeldet und habe schlussendlich das Amt, wie Sie dem sagen, bekommen. Ich war dann, das war im, für 4 Jahre. Und dann anfangs vom 5. Jahr hat mich plötzlich der Direktor vom DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade, angerufen. Den kennte ich gut. Er sagte, bist du immer noch Honorarkonsul? Ich sage, ja, wieso? Er sagte, ja, dein Vertrag ist ja Ende letzten Jahres abgelaufen. Ich gesagt, ja, du hast recht. Dann habe ich Sydney angerufen, den Generalkonsul, gesagt, ich habe ja keinen Vertrag mehr. Er sagte, oh, wir haben dich ganz vergessen. Du machst so eine gute Arbeit in Melbourne, wir haben vergessen. Willst du das 4. Jahr fertig machen und machst du das 5. Jahr und wirst du dann noch einmal 4 Jahre machen? Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann hat man mich in Pension geschickt, wie das eben so ist. Ja. Aber 9 Jahre war lang genug.
Und eine fantastische Gelegenheit, sehr viel zu erleben, sehr viel Gutes zu tun, ja, für die Schweizer Community in Victoria. Ja. Aber auch wahrscheinlich eine Zeit, die auch von Krisen und Notfällen geprägt ist, weil als Honorarkonsulin müssen Sie sich ja auch einsetzen, zum Beispiel für Leute, die, ich weiß nicht, Probleme kriegen mit dem Gesetz, plötzlich im Gefängnis sind, ja, oder ein Verkehrsunfall, ja, auf der Great Ocean Road, wo Schweizer involviert sind. Was können Sie uns da erzählen?
Also um ein Beispiel, da hat es natürlich viele Beispiele, aber da hat mich eines Morgens die Federalpolizei angerufen und gesagt, wir haben heute Morgen einen Schweizer am Flugplatz verhaftet. Habe ich gesagt, wieso? Ja, der hat, ich weiß nicht mehr, 3,5 Kilo Eis in seinem Gepäck und der Mann ist 81-jährig. Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Einen 81-jährigen Mann mit 3,4 Kilo Eis, Drogen. Ich bin dann, den Mann ging ich ihn besuchen und er hat mir gesagt, er hat das nicht gewusst, hat mir die ganze Geschichte erzählt, wie er überhaupt nach Australien gekommen ist. Sie haben ihn dann, der war eingesperrt on remand. Ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagt.
In
Untersuchungshaft.
Untersuchungshaft, ja.
Der war dann 6-7 Monate in Untersuchungshaft, bis er dann vor Gericht kam. Und dann kam der Mann vor Gericht. Und der Mann hat dann seine Geschichte erzählt. Die Polizei hat nämlich gesagt, ja, wir haben die Drogen gefunden. Also die waren in seinem Gepäck und so. Und der Richter hat dann, das ging eine ganze Woche, diese Gerichts...
Hauptverhandlung?
Ja, das ging eine ganze Woche, Montag bis Freitag. Die Polizei hat alle möglichen
Zeugen
gebracht. Und am Ende, am Freitagnachmittag, hat der Richter gesagt zu den Geschworenen, also... Meiner Ansicht nach müssen Sie den Mann freilassen.
Warum?
Ich habe geglaubt, was er gesagt hat. Das habe ich immer schon gesagt.
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, er wurde gefragt in der Schweiz, wo gesagt, Sie haben eine Reise gewonnen nach Australien. Waren Sie schon in Australien? Nein, natürlich nicht. Das alles gratis. Sie können über Hongkong fliegen und wir bezahlen die Reise, Hotels, alles, was Sie wollen. In Hongkong bringt Ihnen dann eine Frau eine Reisetasche mit Kinderkleidern für ihre Freundin in Melbourne. Ja, der Mann hat mir dann gesagt, er hat die Tasche aufgemacht, aber was er nicht gesehen hat, war, dass es einen zweiten Boden drin hatte. Also die Kleider waren oben, dann ein Boden und die Drogen waren dann unten. Und das hat der Mann, du und ich, wir würden das nicht machen. Aber, und das ist eine weltweite Organisation, die suchen ältere Leute, welche allein sind. Und ja, wenn dir plötzlich jemand sagt, du hast eine Reise gewonnen nach Australien, du bist 81-jährig, natürlich sagst du ja.
Aber wie naiv, wie dumm kann man sein?
Ja, aber eben, mit 81 Jahren, du und ich, wir haben Erfahrung. Aber dieser alte Mann, der wohnte auf dem Land in der Schweiz und solche Leute suchen sie eben.
Was ist dann passiert? Was hat das geschworene Gericht entschieden?
Ja, sie haben entschieden, lasst ihn gehen. Also er wurde nicht verurteilt. Man hat ihn freigesprochen. Und wie wir dann aus dem Gericht rausgingen, der alte Mann und ich, war die Immigrationspolizei dort und haben gesagt, sind Sie hier so und so? Er hat gesagt, ja. Ja, Sie müssen mit uns kommen, weil ja Ihr Visa seit 6 Monaten abgelaufen ist. Er hatte ja nur ein Touristenvisa. Dann haben sie den alten Mann in das Detention Center in Broadmeadows gesteckt. Da war er dort noch für 3,5 Wochen, bis man ihn dann endlich in die Schweiz zurückgeschickt hat.
Haben Sie noch Kontakt zu diesem Mann?
Nein. Ich habe, weil er hier im Gefängnis war, ich ging ihn natürlich besuchen. Ich sah auch, dass er einen anständigen Rechtsanwalt hatte und so weiter. Aber nein, nachdem er wieder in die Schweiz ging, er hatte Familie, ich habe mit seiner Tochter ein paar Mal gesprochen. Da gab es eigentlich keinen Grund mehr. Die Tochter hat mir dann ein E-Mail geschickt und sich bedankt, dass ich mich um ihren Vater gekümmert habe. Und das ist ja gut so. Ich meine, das war ja mein Amt.
Ja, also das Bild, das man als Honorarkonsul oder von einem Honorarkonsul hat, ist also ja, ein bisschen anders als die Realität, wie wir jetzt erfahren
ja,
haben.
Ja, sicher. Oder zum Beispiel...
Also es geht nicht nur darum, bei einem Empfang für Roger Federer zum Beispiel dabei zu sein und eine Rede zu halten, sondern...
Nein, es geht nicht nur darum...
Man sieht auch die Schattenseiten des
ja,
Lebens.
Und da ja, und da hat es viele, leider. Ein anderes Beispiel, als wir die furchtbaren Waldbrände hatten, in, wann war das, 2009, glaube ich, da hatten wir auch Schweizer dort oben, eine Frau, die hat alles verloren. Und da ging ich natürlich auch die Frau besuchen. Und wir haben ja hier eine schweizerische Organisation, die haben sehr viel Geld. Und wenn ich Geld brauchte, eben für den alten Mann Kleider zu kaufen oder die Frau, welche das Haus verloren hat, da hat mir diese Organisation dann Geld gegeben, damit ich den Leuten, die hatten ja nichts mehr, wenigstens ein paar Kleider und Zahnbürste und so weiter kaufen konnte.
Das ist die Swiss Benevolent Society?
Ja, ja.
So was Ähnliches wie die German Australian Welfare Society der deutschen Community.
Ja, ja. Und die sind sehr gut. Die haben mir immer geholfen. Ich habe den Präsidenten angerufen, ihm gesagt, wieso ich Geld haben möchte und der sagte, natürlich, kein Problem, wie viel brauchst du? Und das haben sie wirklich unterstützt. Aber für das ist die Organisation ja auch da, dass man eben Schweizer Leuten hilft in Not. Mhm.
Ja, für viel mehr reicht es leider nicht. Wir wollen ja auch nochmals ein letztes Musikstück hören und darf ich raten, geht es wieder in Richtung Klassik, Opern? Wir werden sehen. Aber zuerst noch, ich habe die Kinder erwähnt, drei Töchter, ein Sohn, die sind alle erwachsen inzwischen. Was machen die?
Meine älteste Tochter, die ist Grafikerin. Die wohnt in der Nähe von mir hier. Die ist verheiratet, hat 3 Kinder. Mein Sohn, der wohnt schon seit 11, 12 Jahren in Singapur. Ist auch verheiratet, hat 3 kleine Knaben. Und er hat ein IT Accounting, IT, irgend so etwas in Singapur, seine eigene Firma. Er weiß auch viel. Meine mittlere Tochter ist Sozialarbeiterin und die ist auch verheiratet, hat zwei Kinder. Und meine jüngste Tochter, die wohnt schon seit 17 Jahren in Bern. Da musste sie natürlich zuerst Deutsch lernen. Und sie wusste nicht, was sie machen wollte nach der Schule. Und sagt sie, ich gehe mal ein bisschen in die Schweiz. Ich habe gesagt, okay. Und das ist natürlich schwierig für jemanden, der nicht Deutsch spricht. Der Deutsch lernte als erwachsene Person. Heute sagt sie mir immer, mein Deutsch ist furchtbar. Meines. Ihres ist gut. Anyway, so jetzt macht sie die Ausbildung als Alterskrankenschwester auf Deutsch.
Womit sich der Kreis wieder schließt, weil Nachkomme von Ihnen, ein Direktor, die Tochter, die Jüngste, jetzt in der Schweiz wieder lebt. Ja. Wie ist das aber jetzt, eine Person in der Schweiz, der Sohn in Singapur, zwei hier? Gibt es da bei Geburtstagen
das ist mein, ein bisschen Problem? Mein Dilemma. Wenigstens ist mein Sohn in Singapur, also auf dem Weg in die Schweiz, da gehe ich natürlich immer nach Singapur. Das ist ja nicht so weit. Ich gehe auch zwischendurch nach Singapur, eben meine drei kleinen Großkinder zu sehen. Heute, das Dilemma ist eigentlich, will ich hierbleiben oder gehe ich wieder in die Schweiz?
Kann man das noch nach 50 Jahren? Ist ich da nicht schon. Die Schweiz ja. hat sich total verändert und man fühlt sich dann nicht mehr zu Hause?
Ich fühle mich sehr zu Hause, wenn ich gehe so ungefähr alle 18 Monate in die Schweiz. Früher habe ich natürlich immer die Kinder mitgenommen, heute gehe ich allein. Ich habe immer noch Schulfreundinnen. Letztes Jahr, als ich dort war, hatten wir Klassenzusammenkunft. Wir kennen uns eigentlich alle noch und ja, wir sind natürlich älter geworden, aber ich glaube kaum, dass wir uns verändert haben. Und Bern ist immer noch, ja, es ist ein bisschen größer, es hat ein, aber abgesehen davon, die Stadt ist immer noch gleich.
Wo würden Sie wohnen und
in
wie?
In Bern, natürlich.
In einem Haus, eine Wohnung?
Eine Wohnung, ja. Ein Haus brauche ich nicht mehr für mich allein.
Und würden Sie da in der, ich glaube, UNESCO-geschützten Altstadt leben wollen, oder?
Nein, nicht unbedingt. Aber das hat ja zum Beispiel in Bern, wenn Sie ein bisschen aus der Stadt gehen, ein paar Kilometer, da hat es ja Muri, Gümligen, das ist sehr schön da draußen. Da hat man anständige Wohnungen, welche man richtig heizen kann vor allem. Das gibt es ja nicht in Australien. Darf ich das sagen?
Als Innenarchitektin dürfen Sie, glaube ich, ja, sich das anpassen.
Zum Beispiel Deckenheizung. Das hat doch keinen Sinn, Heizung in der Decke zu haben. Ja? Aber Australien hat Deckenheizung. Ja? Das siehst du nie in der Schweiz, schon gar nicht.
Weil warme Luft steigt? Deswegen?
Natürlich, ja, ja. Natürlich. Und da kannst du das 24 Stunden am Tag, diese Heizung, anstellen und du hast immer noch kalte Füße.
Da hat irgendein Australier mal ein bisschen versagt vor vielen, vielen Jahrzehnten,
tatsächlich.
Als er das einführt, deducted heating.
Kühlung ist fein in der Decke, Kühlung, das ist gut, aber nicht Heizung. Mhm.
Gut, vielen, vielen Dank, ja, Erika Kempten, für dieses Gespräch und viel Glück und Erfolg mit City Opera. Und überhaupt mit all Ihren Tätigkeiten.
Danke, ja.
Ein paar von denen haben wir heute besprochen. Und wir hören ein letztes Musikstück und jetzt bin ich aber gespannt.
Also, für Elise bei Beethoven.
Da kann man nicht fehlgehen. Vielen Dank, Erika.
Gern geschehen, danke.
diesen schönen Klängen von Ludwig van Beethoven geht die heutige Sendung zu Ende. Ich bin Christian Fröhlicher. Sie hörten ein Gespräch mit Erika Kempten, langjährige Schweizer Honorarkonsulin in Melbourne. Bis morgen um dieselbe Zeit, 19 bis 20 Uhr überhaupt. Sie hören uns Montag bis Freitag immer an dieser Stelle zu dieser Zeit. Bis dann. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.